Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Kapitel aus dem 1. Samuel-Buch, und zwar 1. Samuel Kapitel 4. Wir setzen also unsere Predigtreihe über das 1. Samuel-Buch fort und kommen jetzt zu Kapitel 4. Wir lesen das ganze Kapitel, 1. Samuel Kapitel 4. Wenn jemand noch eine Bibel braucht, wir haben hier noch Bibeln. Was nicht? Okay. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen. Und es lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen. Und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, waren dort bei der Bundeslade. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie: Was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen: Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen: Wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen, wehe uns. Wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, die die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen. Und jeder floh in sein Zelt, und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, kamen um. Da lief ein Benjaminiter aus den Schlachtreihen weg und kam am selbigen Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf sein Haupt gestreut. Und als er hineinkam, siehe, da saß Eli auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau. Denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er: Was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren sehr starr, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli: Ich komme vom Schlachtfeld. Ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach: Wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach: Israel ist vor den Philistern geflohen, und das Volk hat eine große Niederlage erlitten, und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot, und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte aber Israel 40 Jahre lang gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, stand vor der Geburt. Und als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen: Fürchte dich nicht, du hast deinen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Ikabod. Das heißt, die Herrlichkeit ist weg, die Herrlichkeit ist verschwunden. Und sprach: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Gott der Allmächtige, Gott der Heilige, hatte zweimal dem hohen Priester Eli und seinem Haus, seiner Familie, das Gericht angekündigt. Wir hatten es in den vorangegangenen Predigten gehört. Zum einen war es der unbekannte Prophet. Wir lasen davon in Kapitel 2 und dann noch einmal in Kapitel 3, als Gott dem Samuel in jener denkwürdigen Nacht das Gericht über das Haus Eli verkündigte und dieser kleine Eli es noch einmal dem Eli sagen musste. Und dieses vierte Kapitel, dieses Kapitel heute, es berichtet uns von dem Hereinbrechen des Strafgerichtes Gottes. Wir lesen also hier in diesem Kapitel von der Erfüllung dessen, was Gott gesagt hat. Meine Brüder und meine Schwestern, wenn wir das Wort Erfüllung hören, dann denken wir in der Regel an die Verheißungen Gottes. Dann denken wir in der Regel daran, was Gott uns verheißen hat, versprochen hat. Wir wissen und sagen es häufig hier im Gottesdienst: Gott wird nicht alle unsere Wünsche, alle unsere Pläne erfüllen, aber alle seine Verheißungen. Denn diese Verheißungen sind in Christus Ja und Amen. Und dafür dürfen wir Gott loben, dafür preisen wir ihn. Denn nur wenn diese Verheißungen wahr sind, wenn diese Verheißungen fest sind, dann haben wir einen Grund, auf dem wir leben können. Hier in diesem Kapitel ist auch von einer Erfüllung die Rede. Aber es ist eine Erfüllung, von der wir nicht so gerne hören, oder? Dennoch, Gott erfüllt auch das, was er drohend gesprochen hat. Gott erfüllt auch seine Gerichtsworte. Und das heißt, wenn ich Ihnen heute Morgen mit dem Wort Gottes diene, dann habe ich heute kein freudiges, kein fröhliches Thema. Aber mehr noch, seien wir mal ganz ehrlich, uns passt eine solche Botschaft nicht, oder? Sie geht uns gegen den Strich. Wir brauchen nur die Zeitungen aufzumachen, dann hören wir negative Nachrichten. Und nun, also auch noch im Gottesdienst. Aber dazu ist zu sagen, Menschen, die das Wort Gottes stets nur in einer fröhlichen Melodie hören wollen, die werden sich fragen lassen müssen, ob sie nicht ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Träume in die Wortverkündigung hineinprojizieren. Durch das Wort Gottes ist jedenfalls eine solche Erwartungshaltung nicht gedeckt. Natürlich ist es wahr, wenn wir über einen freudigen Abschnitt aus dem Wort Gottes etwas hören und wenn man darüber dann traurig predigt, dann ist das zweifellos zu kritisieren. Aber umgekehrt ist es eben auch richtig. Ein Gerichtswort kann man nicht fröhlich behandeln. Oder was vielleicht noch schlimmer ist und die Versuchung gerade bei einem Pastor vielleicht noch größer ist, man lässt diese Stellen aus. Es wird nicht darüber gepredigt. Aber ihr Lieben, das wäre eine Verfälschung des Wortes Gottes, eine furchtbare Verfälschung des Wortes Gottes. Verkündiger des Wortes Gottes würden sich dann schuldig machen, ähnlich wie es Jeremia einmal sagt, sie würden dann Friede, Friede Propheten sein, die nur immer eine Botschaft haben, auch wenn das Unheil immer näher heranrückt. Und im Neuen Testament spricht Paulus sogar davon im 2. Korintherbrief einmal, dass dies eine Verfälschung des Wortes Gottes wäre. Halten wir fest, wenn wir immer wieder in unseren Predigten betonen, dass Gottes Zusagen, seine Verheißungen zuverlässig sind, dass sie fest sind, dann bleibt auch das andere gültig. Wenn Gott Gericht spricht, dann ist das kein inhaltsloses Gerede. Die angekündigten Strafen, sie kommen. Ich darf einmal zwei Worte von dem König Salomo zitieren, ein Wort aus den Sprüchen und ein Wort aus dem Buch Prediger. In Sprüche 29, Vers 2 lesen wir: Ein Mann, der allen Warnungen trotzt, geht plötzlich unheilbar zugrunde. Wenn Gott warnt und wir hören nicht, es geht in das eine Ohr hinein und in das andere Ohr hinaus, dann kommt die Strafe auf einmal unabwendbar. Und im Buch Prediger sagt der König Salomo einmal: Weil das Urteil über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Nicht wahr, aber der Mensch ist so. Er denkt, ach, es wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gott lässt doch wieder irgendwie alle Fünfe gerade sein. Und dann wiederholt Gott seine Warnungen. Und zuweilen warnt Gott sein Volk so lange, dass es uns anfängt zu langweilen. Ich habe heute ganz bewusst die erste Schriftlesung gewählt aus dem Buch Hesekiel. Dort sagt es Gott in allen Tonlagen. Man kann es wirklich nicht überhören. Das Ende, es kommt. Einige aus dem Volk Gottes waren damals schon in die Gefangenschaft nach Babylon deportiert worden. Aber viele eben noch nicht. Und sie sagten sich, sie trösteten sich damit, ach, das Gericht Gottes ist an uns vorübergegangen. Uns wird schon nichts passieren. Welch ein Irrtum. Nur wenige Jahre später kamen auch sie an die Reihe. Furchtbar. Der Apostel Petrus schreibt einmal, dass wir Gottes Langmut, dass er uns immer wieder warnt, nicht missverstehen sollten. Vielmehr sollten wir die Langmut Gottes für Rettung erachten und umkehren, Buße tun. In diesem Kapitel hier in 1. Samuel 4 wird uns nicht nur berichtet, wie Gott sein Gericht ausübt, sondern es wird uns auch geschildert, wer das Instrument dieses Gerichts ist. Es sind die Philister. Ausgerechnet die Philister. Also das Volk, von dem Gott doch eigentlich sein Volk befreien sollte. Ausgerechnet sie sind hier die Route des Zornes Gottes. Ähnlich wie Gott es einmal über das Volk der Assyrer sagt. Und solche gottfeindlichen Menschen gebraucht Gott als Werkzeuge gegen sein eigenes Volk. Gerichtsroute Gottes. Durch diese Bezeichnung, dass sie Gerichtswerkzeug sind, werden aber diese Philister sofort wieder, ich sag mal, relativiert. Es ist übrigens aufschlussreich, ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist, dass nach der ersten Niederlage die Ältesten kommen und genau das sagen. Vers 3, sie stellen die Frage, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Sie führen ihre Niederlage durchaus auf den Herrn zurück. Es waren die Ältesten, die dies sagten. Die Ältesten, sie wussten das. Aber leider hieß das für diese Männer nicht, dass sie sich angesichts der Strafe Gottes demütigten, dass sie ihre Schuld, ihren Abfall vor Gott bekannten. Leider nicht. Aber halten wir zunächst auch einmal für uns fest, bei aller Undurchschaubarkeit des Geschehens in dieser Wirklichkeit sollten wir das eine immer vor Augen halten. Gott ist es, der mit uns beschäftigt ist. Auch in schweren Tagen. Auch in Gerichtstagen. Aber die Art und Weise, wie die Philister auch heute über das Volk Gottes kommen, das bleibt nach wie vor philisterhaft. Wir sagten schon, was das heißt. Als Unbeschnittene. Als die, die sich nicht um Gott und sein Wort scheren. Und dabei ist es ebenfalls Gott, der auch heute über sein Volk Gericht bringt. Auch heute ist die Frage zu stellen, warum bereitet uns Gott der Herr vor den Unbeschnittenen so große Niederlagen? Warum zerfällt alles? Warum sind so viele Auflösungserscheinungen in den Gemeinden wahrzunehmen? Aber bitte achten wir einmal darauf, wie die Ältesten Israels darauf reagieren. Das war ja eine durchaus sinnvolle Frage. Wieso hat uns der Herr diese Niederlage bereitet? Aber sie warten keine Antwort ab. Ich war als Josua einst beim Einzug in das verheißene Land bei Ai geschlagen wurde, da stellte das Volk Israel und auch Josua eine ähnliche Frage. Josua 7, Vers 7 lesen wir es. Ach Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns umzubringen? Herr, warum? Aber sie stellen diese Frage an Gott. Und dann gibt Gott die Antwort, es war die Sünde Achans. Gott sagt, es liegt ein Bann über dem Volk Gottes. Reinigt euch, trennt euch von der Sünde. Gott lässt uns nicht ohne Antwort. Ich muss hier immer wieder denken an Psalm 65, Vers 6, wo der Psalmist sagt, du Gott antwortest uns wunderbar, oder man kann auch übersetzen, wundersam, auf wundersame Weise, in Gerechtigkeit. Aber hier in unserem Kapitel verhält sich auch das anders. Die Ältesten stellen zwar die richtige Frage, aber sie stellen sie nicht an die richtige Adresse, sondern sie versuchen, sich selbst eine Antwort zu geben. Und die Antwort lautet: Die Schuld unserer Niederlage ist eigentlich nicht bei uns zu suchen, sondern sie liegt eher im Formalen. Der Grund der Niederlage ist, wir haben vergessen, die Bundeslade in die Schlacht gegen die Philister zu nehmen. Unsere Niederlage ist eigentlich nicht auf unsere Schuld, auf unsere Sünde, auf unseren Abfall zurückzuführen, sondern auf, ich sag mal, religiös-technische Unsorgfältigkeit. Ich will ja mal die Frage offen lassen, ob es an sich falsch war, dass die Bundeslade in einen Krieg mitgenommen wurde. Nicht wahr, als David einst vor seinem Sohn Absalom fliehen musste, entschloss sich auch der damalige hohe Priester, die Lade mit David ziehen zu lassen. Übrigens lehnte David das dann ab und schickte Zadok, den Priester, zurück. Aber ich lese einmal die Verse, wir finden sie in 2. Samuel 15. Ich lese ab Vers 24. Und siehe, auch Zadok, also der hohe Priester, war bei ihnen den Geflüchteten. Und alle Leviten mit ihm trugen die Bundeslade Gottes. Und sie stellten die Lade Gottes hin. Abjatar aber stieg hinauf, bis das ganze Volk aus der Stadt vollends vorübergezogen war. Aber David sprach zu Zadok: Bringe die Lade Gottes wieder in die Stadt zurück. Wenn ich Gnade vor dem Herrn finde, so wird er mich zurückbringen, dass ich ihn und seine Wohnung wiedersehen darf. Wenn er aber spricht: Ich habe keinen Gefallen an dir, siehe, hier bin ich. Er verfahre mit mir, wie es ihm gefällt. Bitte achten wir darauf. Dieser David wirft sein ganzes Vertrauen auf den Herrn, ohne irgendein, ich sag mal, abergläubisches Amulett zu erhalten. Aber noch einmal, ich will gar nicht ausschließen, dass man an sich wohl die Bundeslade hätte mitnehmen können. Ich will es nicht ausschließen, es steht nicht da, aber auch nicht das Gegenteil. Aber auf etwas möchte ich hier hinweisen. Normalerweise können wir auch unser Leben nicht an sich betrachten, sondern es ist immer, steht immer in Beziehungen. Hier in diesem Kapitel wollte das Volk Gottes auf diese Weise Gott manipulieren, dass Gott anwesend ist, dass er uns bitteschön jetzt auch hilft. Ergebenheit, Demut, sich beugen vor Gott, das gab es bei den Menschen des Volkes Gottes nicht. Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor ihm, vor Gott, war bei ihnen verschwunden. Er war Mittel zu ihrem Zweck. Und dass Gott ein moralischer Gott ist, dass seine Heiligkeit etwas mit Normen zu tun hat, das wollten sie nicht erkennen. Und was dann übrig blieb in ihrer Beziehung zu Gott, das war kalte Berechnung. Das war das Hoffen auf die Bundeslade als Glücksbringer, als frommer Talisman oder meinetwegen sogar als Maskottchen. Die Menschen, sie suchten Gott auszurechnen. Das Volk Gottes, es meinte, über die Heiligkeit Gottes verfügen zu können und mit ihr berechnend umgehen zu können. Und diese religiöse Verlogenheit, sie kommt so deutlich in Vers 4 zum Ausdruck. Ich lese nochmal diesen Vers, wenn Sie wollen, schauen Sie rein in die Bibel. Achten Sie bitte auf den Gegensatz. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, von dort holen. dann geht es weiter. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Nicht wahr? Wenn das kein Grund für den Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, wäre, nicht mit sich spaßen zu lassen, dass solche Priester wie Hophni und Phinehas jetzt bei der Bundeslade waren. Über ihre Gottlosigkeit hatten wir in den Kapiteln vorher gehört. Nein, Gott lässt sich nicht manipulieren. Die Menschen, sie meinten, Gott durch das Herbeiholen der Bundeslade manipulieren zu können. Vielleicht war diese Prozession der Bundeslade hin in das Heerlager sogar sehr eindrucksvoll. Nicht? Auch das mag in diesem Vers enthalten sein, wenn es hier so feierlich heißt. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, von dort holen. Das sind Worte aus der Liturgie des Heiligtums damals. Im Psalm 99 finden wir sie. Wir wollen diesen Psalm, wir lesen diesen Psalm nicht nachher. Haben ihn am Anfang schon gesungen. Der Herr, der zwischen den Cherubim thront. Es scheinen dem Schreiber des ersten Samuel-Buches die Lieder, die Heiligtumslieder, noch in den Ohren zu klingen, als er dies hier sagt, als er dies hier schreibt. Das lief alles ganz vorschriftsmäßig ab. Nicht auch in manchen Kirchen heute kann es uns auffallen, dass sie so eine feierliche, eine prächtige Liturgie haben. Aber wenn es dann zur Verkündigung des Wortes Gottes kommt, wenn es um Schuld, um Sünde geht, dann ist es alles andere, nur nicht mehr biblisch. Wenn es dann tatsächlich darum geht, dass Gott regiert, dass wir dies bekennen und auch glauben, dann ist faktisch großes Schweigen im Walde. Wir lieben, dass Gott regiert, dass er zwischen den Cherubim regiert. Das ist eben nicht nur gute Liturgie, das ist auch wahr. Gott regiert tatsächlich. Und auch wenn wir in unserer Gemeinde, in unseren Lobliedern, in unseren Psalmen oder wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, große Worte sprechen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erden. Dann ist das richtig. Dann ist das korrekt. Aber gerade deswegen möchte man fast, als diese Prozession der Bundeslade hier stattfand, diesen Leuten hinterherrufen, Vorsicht, Vorsicht, du Volk Gottes, Vorsicht, Hophni und Phinehas, ihr habt es hier mit Heiligem zu tun, ihr habt es mit Gott in seiner Majestät zu tun. Die Liturgie, die Psalmen, die ihr da vielleicht feierlich singt, aber auch gedankenlos singt oder vielleicht zur Manipulation singt, vielleicht euch, um euch in einen Zustand des religiösen Rausches zu versetzen. Das alles kann sich gegen euch verwenden. Liturgie, die zu einer frommen Trickserei verkommt. Psalmen, Kirchenlieder, Bibelverse, mit denen wir meinen, Gott vor unseren Karren spannen zu können, manipulieren zu können. Das ist Dämonie. Wie war nun die Reaktion der Philister auf das Kommen der Lade in das Kriegslager, in das Heerlager Israels? Das ist ganz interessant. Zunächst war die Reaktion in Vers 7, lesen wir es, Furcht, Angst und Schrecken. Vers 7. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen, wehe uns. Denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Mal ein Nebengedanke. Man könnte jetzt natürlich einwenden und sagen, die Behauptung der Philister, Gott sei in das Lager gekommen, ist doch Unsinn. Es ist doch lediglich die Bundeslade, die da ins Lager gar kam. Weil so sollten wir hier nicht auf die Philister herabblicken. Gott hält sich nicht für zu groß, um sich an seine Verheißungen zu binden. Hätte Israel sich vertrauensvoll auf die Verheißungen Gottes berufen und auch das Verkehrte aus seiner Mitte weggetan, dann wäre Gott der Herr wirklich mit der Lade in das Lager Israels gekommen, zum Schrecken der Philister. Gott schämt sich nicht, sich an die Zeichen, an seine Zeichen zu binden. Auch im neuen Bund nicht, an sein Wort, an die Sakramente. Aber der Fehler des Volkes Gottes war, dass sie dachten, dass Gott der Herr automatisch mit der Lade mitkommt. Also außerhalb des Glaubens, des Vertrauens. Ich will noch einmal den Vergleich mit dem Abendmahl heute nehmen. Wenn wir ohne Glauben und ohne Bekehrung die Zeichen von Brot und Wein im Abendmahl nehmen, in der Meinung, auf diese Weise Christus zu bekommen, dann irren wir. Mehr noch, es wird uns zum Gericht, zum Fluch. Und wie reagieren dann die Philister? Ganz interessant. Noch einmal, das erste war Angst. Große Angst, Panik. Aber das Merkwürdige ist dann, dass sich diese Furcht bei ihnen nicht durchsetzt, sondern dass sie einander anspornen, Mut fassen. Lasst uns tapfer sein. Ich lese nochmal Vers 8 und Vers 9. Erst wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. Und dann, so seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, so wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Zunächst kam bei den Philistern angesichts des Jauchzens, dass sie hörten aus dem Heerlager Israels, die Erinnerung an Ägypten auf. Aber die Philister zogen daraus nicht die Folgerung, nun ist alles verloren, sondern sie rufen nach einer Schrecksekunde auf, lasst uns tapfer sein, lasst uns mutig sein. Und eine solche Wendung übrigens ist nicht einfach psychologisch zu erklären. Damals, als das Volk Israel kurz vor dem Einzug nach Kanaan stand, da heißt es, da bebten die Einwohner des Landes. Auch sie hatten gehört von den Taten Gottes in Ägypten und ihr Herz, so heißt es, schmolz dahin. Ich war, als die Kundschafter zu der Hure Rahab kamen, wir lesen es in Josua 2, da sprach sie zu ihnen, ich zitiere, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand von euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten vor euch und unten auf Erden. Und nun erinnern die Philister an diese Ereignisse der Taten Gottes an den Ägyptern. Aber im Unterschied zu dem, was wir in Josua 2 hörten, lesen wir nun, dass nicht Schrecken auf die Philister fällt, sondern sie sprechen sich stattdessen Mut zu. Was ist das für ein Grund? Warum? Nun, wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, einmal Folgendes. Dort sagt Gott, er verheißt es. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden, vor dir als Volk. und will alle Völker in Verwirrung bringen, zu denen du kommst. Und will alle deine Feinde vor dir fliehen lassen. Ich will die Hornisse vor dir hersenden, damit sie die Heviter, die Kanaaniter und die Hethiter vor dir her vertreibt. Sehen Sie, solche Aussagen aus dem Wort Gottes zeigen, dass Gott auch über die, ich sag mal, psychischen Einstellungen eines Menschen regiert. Auch über unsere Reaktionsweisen. Das eine Mal bewirkt er, dass die Menschen, nachdem sie etwas gehört haben, in Schrecken versinken. Das andere Mal hören die Menschen das Gleiche, erinnern sich an das Gleiche. Aber Gott blockiert die Angst. Der Effekt ist genau der entgegengesetzte. Sie sprechen sich selbst Mut zu. Und das sollte auch uns immer sehr vorsichtig machen, Situationen oder Entwicklungen abzuschätzen und das zu begründen mit unseren eigenen Lebenserfahrungen. Noch einmal, die Nachricht war genau die gleiche. Gott hat gewaltige Taten an den Ägyptern getan, um sein Volk zu erretten. Aber die Reaktion war sehr unterschiedlich. Der Grund ist Gott. Wenn Gott will, dann erschrecken die Feinde des Volkes Gottes. Und wenn Gott will, dann schrecken die Feinde Gottes und die Feinde des Volkes Gottes nicht. Und hier will Gott, dass die Philister gewinnen, dass die Israeliten unterliegen, dass die Philister, die anfangs auch der Schrecken befällt, dann Mut fassen. Gott kann den Schrecken zurückhalten. Und das, ich wiederhole mich, kann allen psychologischen Gesetzmäßigkeiten oder das, was wir dafür halten, zum Trotz geschehen. Und die Philister, sie erringen auch ein zweites Mal über das Volk Gottes einen gewaltigen Sieg, ja einen noch viel größeren. Die Niederlage des Volkes Gottes ist vollkommen. Die Söhne Elis, sie kommen um und die Bundeslade, der Thron Gottes, wird zu einer Beute der Unbeschnittenen. Furchtbar, schrecklich, grauenhaft. Im Rest des Kapitels wird uns dann berichtet, wie Eli und auch seine Schwiegertochter auf diese Niederlage reagierten. Dabei steht im Zentrum das Urteil, das Gerichtsurteil über das Haus Elis, über die Priester. Es geht darum, wie Eli, aber auch eben seine Schwiegertochter darauf reagieren, auf die Nachricht der Niederlage, auf die Nachricht des Todes der beiden Söhne Elis und auf den Raub der Bundeslade. Und hier zeigt sich an Eli, den wir in den letzten Kapiteln immer wieder kritisieren mussten, auch etwas Positives. Hier offenbart sich etwas von Elis priesterlicher Größe. Gerade im Sterben, im Untergang, zeigt er sich als Priester, sodass ihn vor allem die Bundeslade Gottes interessiert. Dass die Lade Gottes in die Hände der Feinde Gottes gefallen ist, das ist für Eli der absolute Tiefpunkt. Das ist die absolute Katastrophe. Mich in der letzten Predigt über Samuel, da hatten wir festgestellt, dass das zum Gericht führte, dass Eli seine Solidarität mit seinen beiden Söhnen nicht zerbrach. Die Solidarität mit seinen Kindern war ihm wichtiger, als Gott zu lieben und sein Gesetz. Das sagt Jesus auch einmal in Matthäus 10. Er sagt dort, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und dann geht es weiter. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und genau diesen letzten Teil, das hatte Eli ausgeblendet. Das wollte Eli nicht hören. Aber nun hier, kurz vor seinem Tod, da sehen wir, dass ihn gar nicht so sehr der Tod seiner beiden Söhne mitnimmt, sondern was ihn umhaut, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, das ist die Bundeslade bei den Unbeschnittenen. Hier kurz vor seinem Tod kommt er zu seinem, ich sag mal, priesterlichen Höhepunkt, die man vorher so schrecklich bei diesem Mann vermisst hatte. Seine Söhne sind tot. Ach, er weiß genug über sie. Aber dass die Lade geraubt ist, das heißt für ihn, dass Gott, der Herr, sein Volk verlassen hat. Im Psalm 74, einem Psalm, in dem ebenfalls darüber gesprochen wird, wie der Feind in das Volk Gottes einbricht, dort Verwüstungen anrichtet, da lesen wir in Vers 9 diesen furchtbaren Satz: Unsere Zeichen sehen wir nicht mehr. Das ist das Furchtbare. Die Zeichen der Gegenwart Gottes, sie sind gemeint, dass Gott Israel Gnade erweist. Wir nehmen sie nicht mehr wahr. Wer hat da noch Halt? Wo soll man da noch Halt finden, wenn nicht in der Gnade Gottes? Wir können durchaus sagen, dass hier die Abwesenheit Gottes Eli zum Tod geführt hat. Und darin ist er wirklich Priester. Denn ein Priester ist jemand, dem die Anwesenheit Gottes in seinem Volk zu Herzen geht. Im neuen Bund ist Christus unser hoher Priester. Er tritt für uns ein. Er bittet für uns. Und aus der Kraft seiner Fürbitte, seines hohen priesterlichen Dienstes für uns, ist auch Gott, der Vater, anwesend. Das dürfen wir glauben. Das sagt er in seinem Wort. Eli, er starb gewissermaßen an der Gottverlassenheit. Auch unser hoher Priester Christus starb an Gottverlassenheit. Auch er rief aus: mein Gott, warum hast du uns verlassen? Hast du mich verlassen? Aber Elis Tod ist keine Tat der Wiederherstellung. Das ist der Unterschied. Es ist keine Tat der Versöhnung. Als hoher Priester ist er in seinem Tod machtlos. Aber immerhin, er ist gestorben an Trauer, an Entsetzen darüber, dass die Bundeslade verschwunden ist, weg ist aus dem Volk Gottes. Und dann noch ein Wort zur Reaktion der Frau des Phineas. Nicht wahr, Frauen bleiben ja vielfach im Vergleich zu ihren Männern anonym. Sie haben sehr häufig Anteil an der Schande, die ein Mann über sich bringt, auch an den Leiden, die ein Mann vielleicht über eine Familie bringt. Und dann denkt man vielleicht sehr schnell bei Frauen, naja, da wird auch nicht viel bei ihnen zu erwarten sein. Und vielleicht denken wir das auch über die Frauen hier von Phineas und Hophni. Über die Frau von Hophni erfahren wir nichts. Aber eigenartig, nicht? Diese Frau, sie tritt hier gleichsam aus dem Schatten ihres bisherigen Lebens heraus und uns wird eine gläubige Frau vor Augen gestellt. Wir ahnen, dass sie gerade als gläubige Frau mit diesem Mann, mit Phineas, ein furchtbares Leben gehabt haben muss. Nicht nur, weil dieser Mann ihre Ehe geschändet hat, mehrfach, vielfach, sondern auch noch wegen der Amtsauffassung dieses Mannes. Ich erinnere noch einmal an das, an den Dienst eines Priesters, der ihr an Barbecue-Grillpartys erinnert. Sie schnappten sich die größten Stücke. Man stelle sich einmal vor, man ist die Frau eines solchen Priesters. Was für eine Beschämung auch für eine solche Frau. Wie soll sie sich da verhalten? Dieses schreckliche Leben an der Seite eines solchen Mannes, es kommt hier mit der Geburt eines Kindes zu seinem Ende. Wir würden vielleicht sagen, ach, es gibt doch genug Gründe für diese Frau, dass sie sich beklagt, dass sie sich vielleicht selbst bemitleidet. Wie viele Menschenleben enden nicht in Enttäuschung, auch in Verbitterung? Und vielleicht würden wir dieser Stimmung von Bitterkeit und Selbstmitleid zustimmen und sogar den Kommentar abgeben, das ist doch verständlich angesichts eines solchen Lebens. Aber Vorsicht! Lassen Sie uns auch in einem solchen Fall nicht zu viel Verständnis zeigen. Denn gerade an dieser Frau des Phinehas, die so viel in ihrem Leben durchgemacht hat, sehen wir, dass es auch anders geht. Auch ohne Selbstmitleid. Diese Frau, sie war offensichtlich mehr Priesterfrau, als ihr Mann Priester war. Ihr Mann war tot. Und vielleicht kam dann jemand zu ihr und kondolierte ihr und sagte, naja, bei all der Trauerzeit, die jetzt übrig bleibt, jetzt kann ja endlich mal dein eigenes Leben, kommst du endlich mal in deinem eigenen Leben auf deine Kosten, seit dieser Phinehas tot ist. Es war ja furchtbar, an seiner Seite zu leben. Nein. Anstatt sich vielleicht jetzt auf ein besseres Leben zu freuen, geht sie auch selbst. Und ihre Trauer, ihr Entsetzen richtet sich nicht auf all die Toten, 30.000 auf dem Schlachtfeld, sondern ihre Trauer richtet sich, lesen Sie mal die letzten Verse, im Kern auf die Wegführung der Bundeslade. Was für eine Frau, Ikabod, die Herrlichkeit Gottes ist weg, ist verschwunden. Ist nicht mehr im Volk Gottes. So erreicht auch diese Frau an ihrem persönlichen Tiefpunkt, ihrem Todestag, ihren Höhepunkt. Christus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes. Das gilt auch in unserer Trauer, auch in unserem Entsetzen angesichts der Gerichtsschläge Gottes. Das gilt gerade dann, wenn uns selbst Mitleid überfallen will und wer von uns ist frei davon. Ikabod. Die Herrlichkeit Gottes ist weg. Es ist Israels Ehre, Israels Herrlichkeit, dass Gott anwesend ist. Darum sagt ja die Heilige Schrift, wer sich rühmt, der rühme sich in dem Herrn. Oder denken wir an Psalm 20, diese Vertrauen auf die Pferde, auf die Rosse oder auf die Streitwagen. Wir aber rühmen uns auf Gott, auf den Namen des Herrn. Aber nun ist alles verschwunden. Die Herrlichkeit ist weg. Leere, Angst, Schrecken. Das Herz ist aus dem Heiligtum gerissen. Der Gottesdienst, der ist weg. In 1. Samuel 4, Vers 13 heißt es, dass die ganze Stadt aufschrie. Man muss sich das mal vorstellen. Das ging wie ein Schock durch Silo. Diese Niederlage, sie war bei allem Gericht auch sehr heilsam. Sie war ein heilsamer Schock. Gott hält sich auch an seine Gerichtsworte. Auch wir sollten angesichts der Schläge, die Gott uns in unserem Leben gibt, einmal innehalten. Vielleicht durchaus auch einmal aufschreien. Es könnte heilsam sein. Ja, es geht in diesem Kapitel um Gericht. Ich habe es gleich am Anfang gesagt. Es ist heute keine freudige Botschaft, aber ich habe kein Recht, ein solches Kapitel zu überspringen. Es ist etwas anderes, was wir normalerweise gerne hören wollen. Aber nehmen wir auch das eine mit. Bei allem Gericht, dieses Kapitel zeigt uns auch, dass Tiefpunkte zu Höhepunkten werden können. Das heißt hier schon gleich in Vers 1, dass die Niederlage des Volkes Gottes bei Eben-Ezer war. Da war das Heerlager, 1. Samuel 4, Vers 1. Wissen Sie, dass damals dieser Ort noch nicht so hieß? Eben-Ezer, das heißt auf Deutsch, bis hierher hat uns Gott geholfen. Wir werden in 1. Samuel 7 lesen, nach einem grandiosen Sieg über die Philister des Volkes Gottes, dass das Volk Israel damals diesen Ort so nannte. Aber ist es nicht schön, dass Gott bereits hier durch den Heiligen Geist es dem Schreiber eingegeben hat, dass er diesen Namen schon hier erwähnt? Gott hat geholfen. Auch seine Gerichtswege sind heilsame Wege. Auch wenn wir es zunächst nicht begreifen, nicht verstehen, eigentlich weglaufen wollen. Pastor Kemner, der Gründer und langjährige Leiter des christlichen Rüstzentrums Krelingen, sprach mehrfach in seinen Predigten davon, dass Gott immer, er formulierte es so, auf den letzten Pfiff hört. Ein solcher letzter Pfiff war hier. Das lassen Sie uns aus all dem Bedrückenden mitnehmen. Israel wird jetzt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wir werden das noch hören, in eine Nacht hineingehen. Mit tiefem Grauen, mit furchtbarem Schrecken. Es wird sich vieles auflösen. Aber so begann damals die Reformation. Aber ich darf noch mal an das erinnern, was wir bereits im letzten Kapitel lasen, als wir von Samuel hörten, der im Tempel schlief. Und dann hörte er die Stimme Gottes und er realisierte sich gar nicht, dass es Gott ist, der sprach. Und dann steht da so vieldeutig ein Wort. Es heißt, die Lampe Gottes war noch nicht ausgegangen. Amen.